Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 580 des Audiocasts von CC2. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und freue mich über jeden, der wieder dabei ist. Ja, möchte auch gleich anfangen mit so ein bisschen Dankeschön, aber auch einer Vorstellung. Wie bereits angekündigt, ist mittlerweile ja die Arbeit an unseren eigenen Quasselbüchsen-Auftritten vorangegangen. Also für diejenigen, die nicht immer zuhören, Quasselbüchsen sind für mich diese ganzen Amazon Echo und Dot und wie sie auch immer heißen und auch Google. Apple ist ja noch nicht mit eigenständigen Geräten dabei, nur mit der Funktion. Ja, und mit Amazon sind wir so weit gekommen, dass ich Ihnen das im Grunde schon mal vorführen kann. Ich hoffe, dass heute Abend, wenn Sie diesen Cast hören, das auch allgemein verfügbar ist. Und zwar, ich sage, Computer, wie sind meine Neuigkeiten?
Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Von CC2 TV. Amazon Fire 7 ein Weihnachtsschnäppchen. Normalerweise kostet dieses Gerät 70 Euro. Kurz vor Weihnachten konnte man, als Prime-Mitglied, zwei dieser Tablets für 60 Euro kaufen.
Computer? Stopp. Also, Sie haben es gehört, das ist der Text von der Homepage. Jetzt, wenn Sie das jetzt ausprobieren, dann ist natürlich ein anderer Text da, weil ab 20 Uhr der Text ja gewechselt wurde. Gut, das ist die eine Geschichte. Sie können also alles das, was auf der Homepage neu ist, über Amazon Alexa-fähige Geräte und andere Alexa-fähige Geräte hören, wenn Sie den Skill aktiviert haben. Also diese Eigenschaft, diese neue, die finden Sie natürlich unter Eigenschaften, also Skills bei Amazon unter dem Suchbegriff CC2. Zweimal der Buchstabe C und dann die Ziffer 2. Und da bekommen Sie die üblichen kleinen Icons, muss aktiviert werden und das war's schon. Es gibt aber noch etwas und das ist das, wo ich sagte, ich weiß noch nicht, ob es fertig ist heute Abend, weil da hängt es noch ein bisschen an Amazon. Computer sind ja bösartige Wesen und Software ist meist noch bösartiger. Da steckt also immer so ein bisschen das Problem mit drin. Wenn Sie das sagen, was ich jetzt sage, probieren Sie es aus. Vielleicht passiert was. Computer, spiele Podcast CC2.
Die letzte Folge von CC2 Computer Club 2 wird abgerufen. Hier kommt es von TuneIn.
Computer Club 2. Mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen einmal im neuen Jahr, im Jahr 2018 und andererseits auch noch bei dem Audiocast zu CC2 TV.
Computer?
Ich begrüße alle Damen ganz.
Stopp.
Also auch das ist möglich, da wird es noch eine kleine Änderung geben, aber das sehen wir dann mal. Es läuft. Warum läuft es? Weil Steffen Prey sich fürchterlich da reingehangen hat. Im Forum als Mr. Wheel, MR Wheel bekannt. Er hat diese Idee gehabt, hat sie an mich herangetragen, hat sie auch umgesetzt. Und wenn alles läuft, ist es nur ihm zu verdanken. Die Logos dafür, das, was Sie also finden, wenn Sie bei Amazon nach CC2 suchen, die sind von Sven Freist. Sven Freist hat schon die Logos gemacht für die Download-Geschichte und ich habe ihn angeschrieben und er war ganz selbstverständlich wieder bereit, auch hier die neuen Logos im gleichen alten Stil zu machen. Auch an Sven Freist herzlichen Dank dafür. SpeedPartner hat auch die Plattform dafür bereitgestellt, dass wir künftig diese Sachen automatisch über diese Amazon-Plattform laufen lassen können. Also, wenn Sie zu Hause eine solche Quasselbüchse haben, die meisten lassen ja den Standardnamen eingestellt, mal sehen, ob es funktioniert. Alexa, spiele Podcast CC2 TV. Na, Jetzt haben sie Probleme, das Ding wieder abzuwürgen. Spaß muss sein. Ja, das ist also eigentlich die wirklich tolle Nachricht. Ich bedanke mich nochmal bei allen. Am meisten natürlich bei Steffen Prey, der auch die meiste Arbeit gehabt hat damit und auch weiter dabei ist und zur Verfügung steht. Das ist wirklich toll. Es ist irgendwo, so ein Einstieg gleich in diese Technologie, so mit dem Fuß da drin zu haben. Und ich selbst hätte es mit Sicherheit nicht geschafft, weil ich wollte mich zwar immer da einlesen, mal gucken, wie man denn so eine neue Skill programmiert. Aber die Zeit reicht nicht. Und im Moment habe ich auch andere Probleme. Ein regelmäßiger Zuschauer wird es wohl wissen. Vielleicht komme ich nachher nochmal darauf zurück. Also, das zum Anfang, die schöne, neue, positive Nachricht. Und jetzt fangen wir mal an mit irgendwelchen anderen Kram. Als erstes mal ganz kurz eingehend auf dieses Polittheater, was zurzeit bei uns herrscht. Die Sondierungsgespräche sind kaum abgeschlossen. Schon wird daran nörgelt und versucht wieder die Sache aufzubinden, obwohl man das ja natürlich auch später machen kann. Dieses ganze Affentheater hängt mir wirklich zum Hals raus und ich weiß, dass es vielen von Ihnen an Ihren Hörgeräten genauso geht wie mir. Aber es fängt schon mit der Sprache an. Nicht nur die der Politiker, sondern auch in vielen Medien wurde das aufgenommen. Man spricht davon, dass die Große Koalition bei der letzten Bundestagswahl abgewählt worden ist. Was für ein Schwachsinn! Es ist eine Wahl und keine Abwahl gewesen. Man kann nur jemanden wählen und wenn jemand nicht wiedergewählt wird, ist er nicht aktiv abgewählt, sondern es wurde jemand anderes gewählt. Aber das ist ja auch alles vollkommener Blödsinn, weil die Große Koalition hatte ja eine komfortable Mehrheit. Nur einer hat rumgezickt und hat gesagt, nee, ich will nicht mehr, ich mache nicht mehr, ich will das gar nicht mehr und tu nicht mehr. Und wir sind ja untergebuttert worden, obwohl sie natürlich viele Themen durchbekommen haben, vielleicht nicht ausreichend, okay. So, dann kam das andere Affentheater, wo einer dann hinterher gesagt hat, ich habe euch alle vorgeführt und jetzt lasse ich das Ding platzen. Das nächste Affentheater, das dieser Martin Schulz gesagt hat, mir ist das alles Schulz, nee, Schnurz. Was ich da mal gesagt habe, ich halte das mit Adenauer, der hat auch immer gesagt, was juckt mich mein dolles Geschwätz von gestern. Also der Bundespräsident hat gesagt, mach und jetzt mache ich auch und jetzt gehen wir da rein und ist alles super gut und eine neue große Koalition ist super gut. Und ich habe das niemals so ganz ernst gemeint, ist alles so. Und jetzt kommt die Basis mit mehr Verstand als der Vorstand. Und sagt, nee, also so einfach ist das nicht, so wollen wir das nicht. Und das reicht uns auch nicht aus, denn der Wähler hat ja gesagt, wir wollen einen Umbruch, wir wollen etwas Neues. Und jetzt müssen wir abwarten, was passiert. Also ich halte es für 50-50, dass diese große Koalition auf diese Art und Weise gelingt. Wenn es aber zu Neuwahlen käme, bin ich sicher, dass Frau Merkel nicht mehr dabei wäre. Denn es sind zu viele Dinge aufgelaufen. Es ist ja nicht nur diese Flüchtlingsproblematik, die in ihrer vollen Tragweite und gar nicht erkannt worden ist im Vorfeld und hinterher nicht korrigiert wurde. Es ist ja auch eine ganze Menge anderer Kram. Und wenn ich mir anhöre, was jetzt so kommt von der geschäftsführenden Regierung, das ist unglaublich. Überlegen Sie nur mal, dieser VW-Skandal, was war? Aus niederen Motiven heraus, und Geldgier ist ein niederes Motiv, hat VW den Staat um Steuern und die Kunden um Fahrzeuge, um zugesicherte Eigenschaften und quasi um deren Geld betrogen. In anderen Ländern haben sie Milliarden rausgehauen, um die Leute und die Staaten zufriedenzustellen, in Deutschland nicht. Warum? Ja, sie brauchten es nicht, weil dieser Mautminister Dobrindt das Kraftfahrtbundesamt wohl angewiesen hat, die Fahrzeughalter aufzufordern, in die Werkstätten zu fahren und dieses Update machen zu lassen. Gleichzeitig VW aber gezwungenermaßen den Kunden unterschreiben ließ, wenn du Update machen lässt, damit dein Auto weiterfahren darf, weil Dobrindt sonst sagt, nee, darf nicht mehr, dann musst du unterschreiben, dass das auf eigenes Risiko ist. Also mit Garantie und Dings und das. Überhaupt kein Thema, das gehört nicht mehr zu VW, sondern das ist der Kunde selbst. Wenn er sein Update machen, das ist ja selbst dran schuld, muss er natürlich auch selbst verantworten. Und den mehr Sprit, den er dann braucht, oder mehr Diesel, ist auch sein Problem. Ja, normal ist das doch alles nicht, oder? Hätte hier nicht wirklich der Minister sagen müssen, pass auf VW, du besserst nach und du garantierst natürlich, dass nach der Nachbesserung die Büchsen genauso gut laufen wie vorher. Und zahlst auch einen Ausgleich, wenn die mehr brauchen oder weniger Leistung haben oder sonst was. Solche Regierungen brauchen wir nicht und solche Minister brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Minister, die für uns da sind, für die Bürger, die gearbeitet haben, um sich ein Auto leisten zu können, die vielleicht ihren Kredit abzahlen. Und was passiert? Das KBA hat eben angeordnet an die einzelnen Landkreise, wenn ein Fahrzeug zur Hauptuntersuchung geht und es hat kein Update, dann darf es die Hauptuntersuchung nicht bestehen. Das heißt also, er kriegt keine TÜV-Plakette, wie man allgemein sagt. Und dann wird das Fahrzeug außer Betrieb genommen durch die Landratsämter. Eine Sauerei sondersgleichen. Wenn Sie jetzt denken, das ist ein Einzelfall, ja, schwer daneben. Dieses Jahr wird das ca. 200.000 VW-Dieselfahrzeugbesitzer treffen. 200.000. Wenn es zu den Neuwahlen kommen würde, müssen Sie wissen, wer das eingebrockt hat. Müssen dann entscheiden, wen Sie wählen. Für eine saubere Umwelt, für Umweltschutz, für Verbraucherschutz und gegen Konzerne, die nichts anderes machen, als auf schweinische Art und Weise den Gewinn zu maximieren. So was musste nun mal gesagt werden. Also, das war das zweite Thema, aber Sie müssen ja selbst wissen, Sie sind ja alle groß genug und wissen ja, wer Ihnen was Gutes tut und wer nicht. Sie müssen ja selbst wissen, was Sie wollen und wie es weitergehen soll in dieser Republik. Kommen wir zum anderen Thema. Der Computer an sich ist ja gar nicht böse, ist ein gutes.
Entschuldigung, welches Gerät?
Quatsch der mir wieder rein.
Ich habe Stell mir wieder rein nicht gefunden.
Der Computer an sich ist ja kein böses Gerät, sondern es ist einfach nur eine tote Maschine, eine dumme Maschine, trotz KI. KI ist Schwachsinn, reden wir ein andermal drüber. Aber es gibt eigentlich gar keine künstliche Intelligenz. Und die Intelligenz derer, die diese Computer entwickeln, aufbauen, forschen daran, naja, das ist natürliche Intelligenz. Und die versuchen natürlich, ihre Produkte immer besser zu machen. Besser heißt in der Regel schneller, nicht intelligenter, schneller. Und da gibt es eine ganze Menge Tricks dazu. Jetzt ist vergangenes Jahr von Google-Sicherheitsexperten unter dem Namen Projekt Zero, genauso wie Forschern der TU Graz und der deutschen Sicherheitsfirma Cyberus Technology, entdeckt worden, dass es eine massive Sicherheitslücke in nahezu allen Computern weltweit gibt. Die Namen dazu, und die sind durch die Presse gegangen, Meltdown ist die eine Geschichte, damit kann man Daten aus den Betriebssystemen abgreifen, und zwar hauptsächlich bei Intel-Prozessoren und Spectre. Das sind zwei andere Angriffspunkte. Damit kann man Daten aus anderen Programmen oder anderen Speicherbereichen abgreifen. Doch wir sollten vielleicht nochmal an den Anfang gehen. Was ist da passiert? Wie groß ist diese Sicherheitslücke? Und was ist denn das eigentlich? Es gibt ja nun Milliarden von diesen CPUs, die seit über 20 Jahren immer verbessert worden sind. Verbessert heißt, wie ich schon sagte, einfach nur schneller gemacht, effizienter gemacht. Aber das ist ja alles schneller machen. Wenn so ein Ding schneller rechnet, dann ist es ja eigentlich der Fortschritt. Wir haben es ja nicht geschafft, wirklich massiv parallel unsere Strukturen aufzubauen, weil wir nicht in der Lage sind, unsere Probleme so zu parallelisieren, dass mehrere daran arbeiten können und genauso effizient sind wie einer, nur eben mal der Anzahl der Prozessoren. Aber okay, von Neumann-Strukturen haben wir nach wie vor. Wenn wir jetzt diese Probleme, die aufgetreten sind, mal ein bisschen analysieren, dann muss man sagen, die Sicherheit der heutigen Computer basiert ja in der Hauptsache darauf, oder zum großen Teil zumindest, dass es einem Programm normalerweise nicht möglich ist, auf Daten eines anderen Programmes, was ebenfalls auf dem gleichen Rechner läuft, zuzugreifen. Diese Angriffsmethoden, die aber jetzt erforscht worden sind von Forschern, die haben wir gezielt nach so etwas gesucht. Nicht, um es bösartig auszunutzen, sondern einfach, um zu sehen, wie sicher sind denn unsere Prozessoren. So, und denen ist es also gelungen, mit hohem Aufwand, muss man sagen, und am Ende aber dann doch einfach auf die Speicherbereiche anderer laufender Programme zuzugreifen. So, und was kann das nun sein? Alles Mögliche. Da sind also alle Daten drin, auch zum Beispiel Passwörter und sowas, die eigentlich gar nicht von anderen Programmen ausgelesen werden sollten, sondern nur von dem, mit dem ich im Moment arbeite. So Sachen wie E-Mails und Chat und Fotos und persönliche Daten und so, überhaupt kein Thema. Das gehört natürlich mit dazu. Und diese Angriffsmöglichkeiten, nun, die Speicherisolierung, die ich angesprochen habe. Das heißt also, dass ein Programm in einem bestimmten Adressbereich nicht zugreifen kann. Das wird vom Betriebssystem des Rechners, vom sogenannten Kernel, markiert. Damit kann, wenn ein anderes Programm sagt, ich möchte da drauf, sagt der Kernel, nee, Moment, das ist markiert, das ist für den reserviert, du kannst nicht darauf zugreifen. Es gibt aber Nebeneffekte, diese nennt man Out-of-Order-Execution, außerhalb der Reihe Ausführung oder so etwas. Diese Technologie ermöglicht es, einen Prozessor, die Rechenoperationen in einer selbst festgelegten Reihenfolge durchzuführen. Also nicht in einem Programm, Schritt für Schritt, wie es im Code vorgesehen ist, sondern der kann, wenn er Rechenleistung zur Verfügung hat, in die Zukunft des Programmes gucken und kann gucken, was will das Programm denn nachher, im 10., im 20. Schritt oder sonst wo. Und kann diese Sachen, wenn er Zeit hat, dafür vorbereiten, sodass dann anschließend, wenn dieses Programmstück an der Reihe ist, er sagt, hey, habe ich schon gemacht, habe ich schon berechnet, habe ich schon bereitgestellt. Das bringt natürlich Geschwindigkeit. Diese in die Zukunft sehen, was ist, da gibt es unterschiedlichste Sachen. Es kann zum Beispiel sein, dass ich unterschiedliche Programmsegmente anspringe, aufgrund von Daten, die ich im Moment noch berechne. Auch das wird gemacht, dass man guckt, wo will das Programm, wohin will das verzweigen und aufgrund welcher Entscheidung wird dann verzweigt und dann setzt man eben diese möglichen, wahrscheinlichen Entscheidungen irgendwo in einer Variable und sagt, was wäre, wenn die Entscheidung so ausfällt, dann macht er das. Das bereiten wir schon mal vor. Wenn es aber so oder anders ausfällt, dann wird das Programm dahin verzweigen. Das bereiten wir auch schon mal vor. Es ist ja vollkommen sinnvoll, dass man die Rechenleistung des Prozessors, wenn sie vom Programm im Moment überhaupt nicht ausgenutzt wird, und das ist sehr oft der Fall, dass man dann sagt, okay, dann tun wir eben was anderes, was uns nachher die Arbeit erleichtert. Also Arbeitsvorbereitung, so wie wir Menschen das auch machen. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Prozessoren mit Branch Prediction, also ein Sprungvorhersage etwa. Oder es gibt auch noch diese spekulative Ausführung, dass man damit so einige Prozent an Geschwindigkeit herausholen kann und damit Leerlauf der CPU benutzt, um Sachen auszuführen, um anschließend das Programm schneller laufen lassen zu können. Diese Vorbereitungen, die werden zum großen Teil in einem Speicherbereich durchgeführt, der gemeinsam mit anderen Programmen benutzt wird. Da hat also nicht jedes Programm einen extra reservierten Speicherbereich. Und dann kann es natürlich jetzt sein, dass man jetzt auf Daten eines anderen Programmes zugreifen kann, dieses andere Programm in seiner Ausführung auch beeinflussen kann und dann eigenen Code einschleust oder eigene Entscheidungen herbeiführt, dass bestimmte Daten, die nur für ein bestimmtes Programm zugelassen sind, auch von anderen Programmen ausgelesen werden können. Man spricht hier darüber, dass man Programme über einen Seitenkanal an andere Programme weiterleiten kann. Diese Side-Channel-Attacks, Fault-Attacks und Return-Oriented Programming, das sind Angriffsszenarien, die hochtheoretisch, aber in der Praxis bewiesen worden sind. Das ist nicht so eine einfache Sache, schickt man mal ein Virus auf den Rechner und der macht das dann schon. Nee, so geht es nicht, denn hier muss eine ganze Menge vorbereitet gemacht werden, vorausgedacht werden, damit man zum richtigen Zeitpunkt aus dem richtigen Programm heraus einen Angriff starten kann. Und das ist auch gut so. Das ist ja auch nicht veröffentlicht, sodass man es nachmachen kann. Es ist nur das Prinzip erklärt. Und man kann es sich auch zeigen lassen, dass es eben funktioniert. Diese Angriffe auf den Cache, auf einen gemeinsam genutzten Speicher zur Arbeitsvorbereitung, könnte man sagen, die lassen sich mit speziellen Werkzeugen, die von dieser Gruppe erarbeitet wurden, so verfeinern, dass man auf jedes Bit auf dem gesamten Rechner gezielt zugreifen kann. Wenn ich das kann, dann macht es auch keinen Sinn, irgendwas zu verschlüsseln, irgendwas zu verstecken oder sonst wo, weil mit dem entsprechenden Aufwand, mit den entsprechenden Softwarewerkzeugen kann ich das alles umgehen. Das spielt überhaupt keine große Rolle mehr. Diese Angriffe, wie kann man sich eigentlich vor so etwas schützen? Wenn ich mir vorstelle, dass gerade bei Cloud-Diensten oder so etwas, wo ja Kundendaten da sind, dass man dort einen solchen Angriff startet und könnte dann auf die Daten anderer Kunden, die die gleiche Cloud benutzen, zugreifen. Stellen Sie sich mal vor, irgendwo Finanzamtdaten oder sowas, wo man das ausnutzen kann, um bei der Konkurrenz zu gucken, wofür geben die wie viel Geld aus, was haben die gekauft oder sonst was. Im militärischen Bereich, wo der eine Staat guckt, was der andere für Entwicklungen hat und wie seine Drohnen oder ähnlich mörderischen Sachen da gesteuert werden. Das ist eigentlich gar nicht denkbar, was man damit alles machen kann. Jeder, der diese Werkzeuge beherrscht, kann quasi auf alles zugreifen. Nur die Menge macht es unübersichtlich. So, wie könnte man sich denn nun theoretisch schützen? Eigentlich gar nicht. Man kann im Grunde genommen diese verschiedenen Varianten von Spectre oder Meltdown nur durch gezielte Eingriffe in das Betriebssystem des Prozessors, der hat ja so einen eigenen Mikrocode, der aber nicht fest in der Hardware drin ist, sondern jedes Mal neu geladen wird, wenn der Prozessor gestartet wird, dass man da Veränderungen einbaue, die das nicht mehr zulassen. Diese Veränderungen bedeuten aber, dass diese vorherschauende Arbeit des Prozessors weit eingeschränkt wird. Damit wird der Prozessor natürlich automatisch langsamer, mal abgesehen davon, dass er zusätzlichen Code ausführen muss für diesen Schutz. Damit hebt man im Grunde genommen einen Teil dieser Hardware-Architektur-bedingten Geschwindigkeitssteigerung und Effizienzsteigerung wieder auf. Das heißt, da besteht also die Möglichkeit, dass man Gegenmaßnahmen, die nur auf Software basieren, ergreift, um diese, früher hat man das KISER genannt, also Kaiser geschrieben. Jetzt neuerdings sagt man dazu Kernel Page Table Isolation, KPTL, dass man die eigentlich zum Schutz gedachten Maßnahmen jetzt auch benutzt, um Side-Channel-Angriffe zu begegnen. Seit Sommer des vergangenen Jahres, seit diese Fehler bekannt sind, hat man versucht und entwickelt diese Abwehrmaßnahmen für verschiedene Prozessoren. Bei Intel zum Beispiel ist man auch seit Monaten dabei. Man hat bei den neuesten Prozessoren auch die Patches ganz schnell herausgebracht. Und die älteren Prozessoren, na, die sollen dann kurzfristig, was auch immer das heißt, nachgerüstet werden mit den Software-Patches. Worüber man sich im Klaren sein muss: Es wird auch mit diesen Patches keine hundertprozentige Sicherheit geben, weil die Struktur dieser Prozessoren so angelegt ist, dass man eben gemeinsame Strukturen für unterschiedliche Programme hat. Man muss also ganz neu nachdenken, wie man das machen kann bei neuen Prozessorstrukturen und Architekturen, dass man überhaupt keine gemeinsamen Strukturen mehr für unterschiedliche Programme hat, was so im Prinzip gar nicht geht. Denn das widerspricht wiederum dieser Multitasking-Fähigkeit, die ja von den CPUs unterstützt werden, nicht nur reine Software sind, wie man das früher mal experimentell gemacht hat. Da laufen also ganz viele Sachen entgegen. Es ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Genauso wie die heutigen Prozessoren mit ihren Optimierungsmechanismen, die sie haben. Aber man muss grundsätzliche neue Designs entwickeln, um dieses Problem künftig in den Griff zu bekommen. Die Gedanken dafür sind noch nicht so weit, dass irgendjemand darüber sprechen könnte oder wollte. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe letztens so ein Gespräch gehabt, ich warte eben ein halbes Jahr, bevor ich mir einen neuen Laptop kaufe, hat überhaupt keinen Sinn. Die Entwicklung dieser neuen CPUs, die nicht mehr diese Anfälligkeiten mit sich bringen, die wird Jahre dauern, bis die Dinger auf dem Stand sind, so wie unsere heutigen Prozessoren, aber nicht diese Sicherheitslücken hardwaremäßig mitbringen. Und ja, bis die dann in den Markt kommen und in den neuen Rechnern sind, man wird also sicherlich viele Monate ins Land gehen lassen müssen, bis dann die ersten Prozessoren, bis die Masken da sind, bis die getestet sind, bis der ganze Prozess durchlaufen ist, dass man so neue Prozessoren auf die Geräte und damit auf die Kunden loslassen kann. Ob die dann sicher sind, das ist auch noch eine ganz andere Frage, weil alles, was von Menschen erdacht ist und gedacht ist, das sehen wir hier, das lässt sich irgendwo wieder aushebeln. Wir haben es ja auch in der Natur. Etwas absolut Sicheres gibt es einfach nicht. Diese Microcode-Updates, das sind es ja eigentlich, die für diese zwei Varianten von Spectre notwendig sind, das sind eigentlich alle Hersteller zurzeit damit befasst, dafür Updates herzustellen. Aber wo bekommt man die her? Microsoft hat schon einige Updates geschickt. Da gibt es Probleme, Inkompatibilitäten mit anderen Programmen, denn ein Antivirenprogramm, das muss natürlich tief in das System eingreifen und macht da auch Sachen, die, naja, vielleicht so am Rande der Hardware-Legalität sind und einiges ist dann nicht mehr kompatibel dazu. Wir haben sehr früher gesehen, dass gerade bei Microsoft, wenn ein neues Betriebssystem-Release auf den Markt kam, dass dann einige alte Programme gar nicht mehr liefen, ob sie die nun bewusst rausgeschmissen haben, bis dann die Gerichte gesagt haben, Kinder, nee, so geht das nicht, dann reden sie zumindest mit diesen Programmentwicklern. Das kann man alles so nicht sagen, aber es ist so, dass es problematisch ist, dafür Patches auf den Markt zu bringen, die, wie ich schon gesagt habe, auch nicht alles und nicht hundertprozentig beheben können und auch nicht auf Dauer geeignet sind, um diese Problematik, diese Fehleranfällig oder Angriffsanfälligkeit zu beheben. Intel hat gesagt, dass sie 90% ihrer Chips innerhalb von wenigen Tagen wirklich so patchen wollen mit neuem Code für die CPU, dass die Sicherheitslücken dicht gemacht werden. Aber unter der Hand sagt Intel auch, hundertprozentig können wir das auch nicht. Denn die Hersteller, die müssen ja diese Microcode-Updates, die per BIOS oder UEFI-Update auf die einzelnen Rechner geschoben werden, ja auch an ihre Kunden weitergeben. Und das heißt, der Kunde selbst muss jetzt quasi dafür sorgen, wenn er nicht so an der Strippe hängt wie bei Apple oder Microsoft, sondern zum Beispiel Linux hat, dass sein Distributor, also diese Linux-Distribution, mit der er arbeitet, diesen Code zur Verfügung stellt und dann muss er einen neuen Kernel aufspielen. Also alles nicht einfach so und einfach mit dem Fingerschnippen gemacht. Da gibt es viel zu viele OEMs und Mainboard-Hersteller und so weiter, die wahrscheinlich gar nichts machen werden. So, diese immer noch nicht perfekten Microcode-Updates, die auf uns zukommen, ob wir es merken oder auch nicht, die unsere Rechner verlangsamen, aber sicherer machen sollen, machen die Sinn? Ja, klar, die machen natürlich Sinn, wenn man irgendwo eine Lücke schließt. Aber eine Lücke, die so technisch hochgehangen ist, dass es wirklich nur Spezialisten mit einem unglaublich hohen Wissen schaffen, diese Lücke auszunutzen. Ob das für den Einzelnen, der zu Hause seinen Ego-Shooter damit betreibt, sinnvoll ist oder Sinn macht, das ist dann natürlich die andere Frage. Wahrscheinlich wird es so sein, dass es irgendwie auswachsen wird. Wir werden vielleicht in 2 Jahren neue Prozessoren haben, die dann, ich sag mal, bösartigerweise angeblich keine Lücken mehr haben. Jedenfalls die alten nicht. Und dann irgendwann sterben die alten Rechner aus und die Lücken werden uninteressant und der Aufwand ist zu hoch, die zu nutzen oder wie auch immer. Wichtig ist, dass die großen Anbieter von Clouds, von Diensten, die irgendwo in irgendeiner Wolke sind, dass die ihre Dinger dicht machen, dass die Firmen ihre Updates einspielen und dicht machen. Aber so ganz einfach wird es nicht werden. Es wird weiter Probleme geben. Und wenn man mit den Leuten spricht oder zumindest zuhört, was sie von sich geben, die diese Lücken aufgedeckt haben, das war ja nur ein größeres Team, da muss man sagen, ja, diese Lücken können zum großen Teil so weit geschlossen werden, dass es viel schwerer wird, wieder solche Schweinereien zu machen. Aber man sieht, dass es weitere Lücken gibt in der Hardware-Konstruktion der bisherigen Prozessoren, die bisher noch nicht aufgedeckt wurden, wobei aber schon die Ahnung besteht, wie man weitere Lücken finden und nutzen kann. Ja, also eigentlich ein Super-GAU. Es kann auch gar nicht mehr gesagt werden, ob diese Lücke überhaupt schon ausgenutzt wurde, weil das in den Logs überhaupt nicht erkennbar ist. in den Logdateien, wenn eine solche Lücke ausgenutzt würde. Und auch da wird nicht mitgeloggt, weil es war gar nicht denkbar, was passiert, ob solche Angriffe kommen. Denn ein Feind, den man nicht kennt, da kann man auch nicht gucken, wie er aussieht, weil wir wissen es ja nicht. Richtig ist, dass theoretisch nahezu alle Prozessoren von nahezu allen Herstellern auf die eine oder andere Art und Weise von diesen Hardware-implementierten Lücken betroffen sind. Ja, es hört sich so an, als hätten wir wieder irgendwo eine Hardware entwickelt, die eine Macke hat. Nur man muss mal sagen, die Komplexität der heutigen modernen Prozessoren, die ist so hoch, dass kein Mensch den Prozessor vollständig überblicken kann. Man kann es nur im Team und auch dieses Team kann immer nur Teile des Prozessors überblicken. Und man geht hier auch vor wie bei anderen Konstruktionen mit finiten Elementen. Man trennt also irgendwo einen Teil ab und versteht den, entwickelt den, verbessert den und hängt ihn dann mit anderen Teilen zusammen. Und da gibt es immer wieder Effekte, wo das einzelne Element, was man betrachtet hat, hundertprozentig sicher ist, aber in Gemeinsamkeit mit anderen plötzlich neue Sachen entstehen. Neue, nicht vorhersehbare, für Menschen nicht vorhersehbare Lücken. Also, die verschiedenen Angriffsszenarien, die wir da haben, also hier, was ich da eben gesagt habe, Meltdown ist zum Beispiel auch bei ARM-CPUs theoretisch möglich, also nicht nur bei Intel. Diese verschiedenen Szenarien werden uns auf lange Zeit begleiten. Es werden wohl Patches da sein, die andere Nachteile mit sich bringen. Nicht nur die Geschwindigkeitsreduktion der Prozessoren zur Folge haben, sondern teilweise auch bestimmte Programme nicht mehr laufen lassen oder zum Absturz bringen, wie es bei einigen Spielen schon der Fall gewesen ist. Und dann müssen wir einfach abwarten. Hier hilft eigentlich nur hoffen, dass man nicht irgendwo von solchen hochspezialisierten Gruppen mit sehr hochentwickelten Softwarewerkzeugen gehackt wird. Aber wen interessiert wirklich der Rechner eines Einzelnen? Mal abgesehen von Staaten, die gezielt irgendwo drauf zugreifen wollen. Nur, da gibt es natürlich auch schon so einige Leute, die sagen, ja, das ist wahrscheinlich von Anfang an so geplant gewesen, dass man hier irgendwo eine Lücke, nee Kinders, hört auf, damit macht ihr die Leute, die diese Prozessoren entwickelt haben und die Schlapphut-Fraktion schlauer, als sie in Wirklichkeit jemals gewesen sind. Ob sie mal so schlau werden, ist eine andere Sache. Halten Sie auf dem Laufenden. Wenn Updates da sind, machen Sie diese Updates, wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie Ihre Sicherheit weiter erhöhen. Aber sind Sie sicher? Sie sind niemals sicher. Mal einen Blick auf die Kfz-Branche. Kraftfahrzeuge, ja, wird man auch zukünftig noch sagen. Ein chinesisches Unternehmen zeigt den Byton, BYTON, ein Elektroauto, ein SUV und ist mittlerweile wohl als Hardware verfügbar. Es wird also schon rumgezeigt, auf der CES zum Beispiel wird er gezeigt. Das Fahrzeug, immer noch als Konzeptcar bezeichnet, ist 4,85 Meter lang und hat Technik bis zum geht nicht mehr, muss man sagen. Also Schlüssel hat er keinen mehr, sondern es wird Gesichtserkennung benutzt, um das Auto aufzuschließen, zu starten und zu bedienen und zu betätigen. Die Türen, die öffnen sich automatisch. Innen drin ist eine Art Wohnzimmer mit einem Holzfußboden und Ledersitzen, nicht normale Autositze, sondern richtige Ledersessel und Displays bis zum geht nicht mehr. Das Ding ist komplett vernetzt, soll auf dem 5G-Mobilfunkstandard aufsetzen und hat ein Display in der Mitte. Das ist 1,25 Meter breit und 25 Zentimeter hoch. Ist ein Touchscreen, kann aber auch über Gesten oder Spracheingabe gesteuert werden. Im Lenkrad ist nochmal ein Fahrer-Tablet-Display integriert. Damit können die Fahrzeugfunktionen abgesehen, gelesen werden. Damit können auch viele geschaltet und gesteuert werden. Die Steuerung zum Beispiel über das Touchscreen, auch Automatikgetriebe und alles Mögliche. Bildschirm ein- und aus- und abblenden, Sitzverstellung, Sitzheizung, all diese Sachen werden über dieses Display, über dieses Touch-Display gemacht. Ja, dann ist das Ding natürlich an eine Cloud angebunden. Das heißt, hier steckt dann wieder eine für mich sogenannte KI dahinter, die alle Einstellungen, die individuell sind, also Sitzposition, Sitzhöhe, Rückenlehne, Lehnen und Sitzhärte, Heizung, Lüftung und so weiter, all das aufgrund des Fahrers oder des Beifahrers oder die Rückfahrer, die erkannt werden über die Kameras, so einstellt, wie die das eben so gerne hätten. Genauso wird auch über verschiedene Sensoren der Blutdruck und die Herzfrequenz gemessen. Kameras natürlich anstelle von Außenspiegeln sind die montiert und auch im Heck sind noch Kameras. Also man hat einen Rundumblick. So, und das Dingen, diese mit Holzfußboden und Ledersitzen ausgestattete Wohnzimmer, das wird in zwei Versionen geliefert, einmal mit einem 200 kW Elektromotor und einmal mit einem 350 kW Elektromotor. Das zweite Modell hat einen Allradantrieb und 710 Newtonmeter Drehmoment. Die kleine Version kann mit einer Batterie von 71 Kilowattstunden eine Reichweite von 400 Kilometern haben und der 95 Kilowattstunden Version mit 520 Kilometer Reichweite ist dann dieses Allradteil. Es gibt ihn noch nicht zu kaufen. Er soll für Europa irgendwann 2020 geliefert werden können und dann aber auch noch als ein Siebensitzer. Die Chinesen sind da mächtig eingestiegen und tun etwas. Der ehemalige BMW-Entwickler Carsten Breitfeld, der ist Geschäftsführer dieses Unternehmens, dieser Firma, und der treibt diese Geschichte massiv voran. Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show, CES, die jährlich in Las Vegas stattfindet, da kann man immer so ein bisschen ablesen, was denn wohl so im Laufe des Jahres und vielleicht auch der künftigen Jahre kommen wird. Diese Messe hat 3.900 Aussteller und 170.000 Besucher erwartet man und gehört damit zu den wichtigsten Consumer-Messen dieser Welt. Es ging in der Hauptsache um die Vernetzung von Geräten. Also normale Pkw, so wie früher, sind gar nicht mehr da. Da sind sie im Grunde weg. Da kommen nur noch Neuigkeiten, nur noch Elektro und so weiter. Wenn da ein paar Deutsche Großkopferte erzählen, dass sie dem Elektroauto und Akkuauto keine Chance geben, ja, ihr redet genauso wie Aldi und Lidl und sonst was, die mir immer wieder neue Fotoalben und bessere Preise für Fotos, die ich entwickeln lassen kann, bei denen aufdrücken wollen. Eine Branche, die im Sterben liegt, die macht das so. Die wollen ihre Brenner, Benzin oder Diesel, ist ja egal, noch so lange wie möglich verkaufen, damit sie das Geld, was sie investiert haben, noch zum 100. Mal wieder rauskriegen. Aber egal, die Consumer Electronics Show, da geht es um Vernetzung. Alle Geräte werden künftig vernetzt, aber über das Internet, nicht über das Intranet, also nicht bei mir zu Hause, sondern egal was geschieht, jedes Auto, jede Waschmaschine, jeder Kühlschrank, jeder Kugelschreiber habe ich gesehen, all diese Sachen werden künftig über das Internet vernetzt werden. Das heißt, über irgendwelche Wolken, über irgendwelche Clouds. Was natürlich klar ist, die ganzen Fortschritte in der Elektronik, die hier bis zum 12. Januar war es, auf dieser CES vorgestellt worden sind, das sind immer Spitzen Produkte, die man in der Regel nicht kaufen kann. Aber es geht viel um Gesundheitstechnologien. Es geht um intelligente Maschinen. Alles ist mit dem Attribut Intelligenz oder künstliche Intelligenz gekennzeichnet. Keiner kann sagen, was es wirklich ist, weil sie sind nicht intelligent genug dafür. Aber man redet eben davon. Modulares Fernsehen zum Beispiel in 8K wird vorgestellt. Diese riesen Dinger da, The Wall, Bildschirme, die so groß sind, dass sie aus kleinen Modulen zusammengebaut werden, auch skalierbar sind. Das heißt, man kann klein anfangen und immer wieder ein paar Bausteine zusammen dranhängen und das Bild dann quasi da aufblasen. Und da kommt man jetzt in einen Bereich hinein, wo es aufhört, vernünftig zu werden. Denn wenn so ein großes Ding da, was da ein paar Meter Diagonale hat, 100.000 Euro kostet, weiß ich nicht. Wenn ich mir darauf dann zwangsfinanziertes Werbefernsehen ansehen muss, macht das auch die Sache nicht besser. Sicherheitstechnologie, das ist eine ganz andere Geschichte. Dass man Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, dann mittels technologischen Lösungen hilft, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie Hilfe brauchen. Zum Beispiel wird erkannt, ob jemand hinfällt, dass jemand stürzt. Es gibt sogar Airbags für Rücken und Ellbogen, die man anschnallen kann, wenn man öfter mal umfällt oder sowas. Es gibt Schuhe, die gesundheitsrelevante Größen aufnehmen, erkennen können und dann auch wieder irgendwo über eine Cloud, über eine Applikation auf dem Mobiltelefon dann in die Cloud schicken. Es gibt Sprachassistenten, die beinahe in allen Geräten künftig verfügbar sein werden. Also man sieht Amazon, Google, Samsung, Microsoft, das sind die, die diese Welt in diese Richtung treiben und treiben wollen. Wobei Apple ist nach wie vor nicht mit seinem HomePod dabei, der hängt immer noch zurück. Man wartet ja darauf, dass sie mittlerweile auch daran teilnehmen, das, was Amazon und Google vorgemacht hat. Die Entwicklung dieser Sprachassistenten, ja, da sucht man immer mehr, immer weiter, immer neue gemeinsame Lösungen mit Herstellern von anderer Hardware. Alexa zum Beispiel als Open-Source-Projekt, das ist in weit über 100 Produkten anderer Hersteller schon implementiert, wo sich Amazon nicht drum kümmert, was im Grunde genommen dann freigegeben ist und dann aber auch über diese Amazon-Dienste, über Alexa läuft. Was man auch gesehen hat, das sind Roboter. Es waren, glaube ich, 3 Service-Roboter, die ein bisschen hervorstachen. Und zwar kann man einen Service-Roboter, der in Gaststätten oder in Flughäfen oder Hotels oder irgendwo als Bedienung eingesetzt werden kann, es sollen damit Getränke serviert werden. LG Electronics, wir kennen das in der Hauptsache von Unterhaltungselektronik, die haben ebenfalls 2 Roboter vorgestellt, die auch ja, ein bisschen merkwürdig aussehen eigentlich alle, nicht so humanoid, die haben alle Räder und keine Beine, haben einen Kopf mit dem Bildschirm und als Gesicht, also weiß nicht, also, ob ich mit sowas zu tun haben wollte. Da läuft auch so ein Display durch die Gegend und quakt mich an. Okay, aber eins ist klar, es wird wahnsinnig viel Geld in diese Entwicklung von Service-Robotern gesteckt. Und die sollen also künftig Waren liefern, Getränke liefern, in Hotels den Zimmerservice machen und so weiter. Porter, das ist ein Roboter, der hat, na, der sieht so ein bisschen aus wie ein Mensch. Der soll Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Gepäck von Hotelkästen abholen aus dem Zimmer und zum Taxi bringen oder umgekehrt. Und die Bestellungen, die die Gäste aufgeben wollen, können auch von ihm entgegengenommen werden. Man kann sogar bei ihm bezahlen mit Plastikgeld. Also auch da tut sich etwas. die sogenannten Shopping-Cart-Roboter. Und das sind also so Einkaufswagen, die sollen nach den Vorstellungen der Hersteller künftig an Supermärkten als normalen Einkaufswagen nehmen. Der fährt von allein, der transportiert nicht nur seine Ware, sondern kann auch auf dem Display eine Einkaufsliste anzeigen, die man ihm vorher geschickt hat oder die man ihm vom Mobiltelefon direkt überträgt. Er kann die Barcode scannen, weiß den Preis der Artikel, zeigt kontinuierlich an, wie viel man schon eingekauft hat, kann mir die Produkte zeigen, weil er weiß, was wo im Markt gelagert ist und so weiter. Also auch hier tut sich etwas. Es ist die Frage, ob die Kosten für eine solche Technologie tatsächlich vom Handel getragen werden können. Wollen vielleicht, aber ob sie bei den Gewinnspannen getragen werden können, ist die andere Sache. LG, das hat mich wirklich gewundert, dass sie in diese Robotik einsteigen. Die sehen wohl da einen sehr großen Markt und allgemein ist man ja wirklich der Meinung, dass man in diesem Bereich künftig als Dienstleistung und Service Maschinen einsetzen kann. Ein 4K HDR Projektor, der 150 Zoll Bilder projizieren kann, allerdings als tragbar mit 6,5 Kilogramm Gewicht, der wurde auch vorgestellt, und zwar diese 4K Auflösung. Das ist eine Geschichte, die man so in dieser Größe, in dieser geringen Größe, bei dem ebenfalls geringen Gewicht noch nicht gesehen hat auf dem Markt. Der macht also eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln und ist mit 2500 Lumen angegeben. Die Entfernung von wo bis wo man das Ding aufstellen kann von der Projektionsfläche, das wurde eigentlich hier nirgends gezeigt. Auch die Produktbilder, da kann man es nicht so genau dran erkennen. Ein paar Meter entfernt muss er wohl stehen. Das sieht man aus den Bildern heraus, aber mehr ist wohl nicht da. Die HDR10-Unterstützung, nativ 10-Bit oder 8-Bit plus Framerate-Control, wurde angegeben und den Preis wurde höflich vermieden. Riesen Display oder Projektor, da muss man sich künftig entscheiden. Epson hat auch etwas Ähnliches gehabt. Das Teil kostet etwa 4.000 Euro, ist aber wohl von der Ausstattung her besser als dieses neue LG-Modell, was da nur gerade mal zum Angucken gezeigt worden ist. Aber nähere Daten von dem Epson habe ich nicht. Wir hatten da eben gesprochen von diesen Sprachassistenten, so etwas. Also was man da so sehen kann, ist ja einfach nur toll. Ich bin begeistert. Ein Badezimmerspiegel mit Alexa eingebaut. Das heißt also, ich kann mir dann das Wetter oder die Nachrichten anzeigen oder die Tagesschau angucken oder meine tägliche Seifenoper, von der ich abhängig bin, während des Rasierens vorspielen lassen. Alles über Sprache. Ich kann mir Schminkvorschläge machen lassen, die eingeblendet werden und so weiter. Also Lichtschalter mit Bewegungsmelder, die auch noch über Sprachsteuerung bedient werden können, ist das kleinste Gerät, was man so oder was mir jedenfalls aufgefallen ist. Da ist natürlich ein Lautsprecher drin, damit diese Alexa-Geschichte mir erzählen kann, jetzt hast du das Licht eingeschaltet oder irgend so ein Quark, weiß ich nicht. Natürlich ist ein Lichtsensor drin, der nur das Licht einschaltet, wenn es dunkel ist und so weiter. Es sind teilweise aber keine vollständigen Alexa-Funktionalitäten zu sehen. Macht ja auch nicht den wirklichen Sinn, dass ich mit meinem Lichtschalter rede. Ob das Sinn macht, mit dem anderen zu reden, das ist wohl die Frage. Musikwiedergabe wird allerdings da möglich. Eine Quäkmusik aus dem Lichtschalter ist ja mal was Neues. Wer es kauft, muss man sehen. Ja, natürlich kann ich auch mal eine Dusche mit Sprache bedienen oder den Wasserhahn, selbstverständlich. Da muss ich nicht mehr die Hand nehmen, den Wasserhahn aufzutreiben. Welch ein Fortschritt. Natürlich muss ich so ein bisschen warten, bis das Teil mich verstanden hat, wenn ich sage, mach mal ein bisschen wärmer oder so. Und ob das nun weiß, was ein bisschen heißt oder ob ich mir dann den Puckel verbrenne, das weiß ich ja nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit, dass ich eine Toilette, einen Toilettendeckel habe mit einer Heizung, den ich per Zuruf aktivieren kann. Und natürlich ganz selbstverständlich, wenn ich dann fertig bin und keine Geschäfte mehr zu erledigen habe, kann ich auch sagen, Alexa, spül bitte die Kacke weg. Wunderbar, was hier alles an Ideen kommt. Es wird sicher Leute geben, die sich so etwas kaufen. Muss ja eigentlich auch sein. Auch die AR-Brille mit Alexa wurde vorgestellt. Ja, man muss sehen, es gibt unterschiedliche Geschichten. Es gibt ja auch Kopfhörer, Ohrhörer, Smartwatches, Fitnessarmbänder, Haussteuerungen, ähnliches, Backofen, Mikrowellenherde. All das wird mit einer Sprachsteuerung, mit einer Integration der Alexa-Funktionalität künftig von den Herstellern angeboten werden. Eine Messe, in der viele Ideen vorgestellt wurden, so als sei es Realität. Was davon kommt, weiß ich nicht. Aber eine beheizbare Klobrille mit Sprachsteuerung, vielleicht auch noch mit Musikausgabe, da ich sagen kann, spiel mir Steppenwolf, während ich hier beschäftigt bin, wäre doch auch schön, oder? So, ganz kurz noch ein paar andere Neuigkeiten. Toyota hat zum Thema autonome Autos auch wieder etwas Neues vorgestellt. Und zwar ein Auto, welches in jede Richtung 200 Meter weit sehen, wobei das Sehen in Anführungszeichen zu setzen ist, kann. Und zwar in dem Prototypen des Lexus LS600 HL. Ist diese Technologie ein- oder besser aufgebaut? Er hat obendrauf also einen Aufbau. Da ist LIDAR, Radar und Kameras drin. Und diese Sensoren sollen also die Umgebung so weit abbilden können in einem komplexen Rechnersystem im Fahrzeug, was im Moment aber noch so groß ist, dass man es niemandem verkaufen kann, dass man von dieser bisherigen 120 Meter Reichweite wegkommt und eben, wie gesagt, 200 Meter. 200 Meter weit gucken ist eine schöne Sache, ist ein neuer Technologieschritt. Wann es denn wirklich kommt und wann wir es wirklich in unseren Fahrzeugen haben werden, das ist natürlich immer die andere Frage. Nissan hingegen, ja, die machen was ganz anderes. Das wurde übrigens auch auf der CES vorgestellt, obwohl die Meldung schon vorher kam. Und zwar messen die Gehirnaktivitäten eines Fahrers. Da wird also so ein Stirnband angelegt mit einigen Kontakten und ne, das geht über den ganzen Kopf eigentlich. Und die nennen das Brain to Vehicle, B2V. Und diese Technologie soll die Reaktionszeit des Fahrers um 0,2 bis 0,5 Sekunden verkürzen. Die sogenannte künstliche Intelligenz, die misst also oder versucht zu interpretieren aus den gemessenen Gehirnströmen, was der Fahrer eigentlich will. Er soll also damit lenken können, bremsen können, ohne dass er einen Fuß bewegt. Und das soll also dann die Geschwindigkeit machen. Ob das System das alles richtig erkannt, ist so die Geschichte. Denn das System soll auch eine bevorstehende Handlung des Fahrers erkennen. Also bevor der jetzt anfängt, seinen Fuß zu bewegen, ist das ja wohl alles im Kopf schon soweit vorbereitet. Das soll das System erkennen können. Gaspedal und sowas ist ganz klar, auch das wird damit gesteuert. Man sitzt also im Fahrzeug, denkt so vor sich hin und das Fahrzeug versucht rauszubekommen, was es macht. Eine sicherlich aufregende Technologie, die sich da anbahnt. Aber man wird sehen, es hat schon so viele Sachen gegeben, die am Anfang belächelt wurden, aber dann kam es doch irgendwo zum Einsatz und ist vielleicht in einer veränderten Form heute schon gar nicht mehr so auffällig. Die EU will einen Supercomputer entwickeln lassen. Mit 1 Milliarde Euro soll dieser Bau finanziert werden und bis 2023 soll mindestens einer dieser Supercomputer den Rechnern, die es bereits in China, Japan, USA gibt, mithalten können. Es gibt etwas aus Holland, die Niederlande haben gesagt, nichts mehr Telefonbuch, da guckt sowieso keiner mehr rein. Das haben wir jetzt 140 Jahre gehabt und das erste kam, glaube ich, in den Niederlanden 1881 raus mit ganzen 49 Teilnehmern. Und im Jahr 1980 hat man fast 7 Millionen Exemplare gedruckt. So im nächsten Monat, im Februar, wird die letzte Ausgabe an die Haushalte verteilt und danach nichts mehr, weil man hat sich das mal angesehen und die meisten Leute schauen nicht mehr in das Telefonbuch, sondern gucken ins Internet. Nur in den ländlichen Gebieten, da ist es wohl noch so, dass die Leute ein Telefonbuch benutzen. Aber dafür bietet dann die Post in Holland an, dass man Schulungen machen kann, wie man im Internet Telefonnummern findet. Ist doch auch toll. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Es war für mich eine anstrengende Woche, denn ich habe die Fernsehsendung, die 221, die heute in einer Woche online geht, natürlich machen müssen. Und die Filetstücke die heute Abend online gehen und heute diesen Audiocast am Montag, weil, wie ich schon angekündigt habe, am Mittwoch eine für mich und meine Vorerkrankung schwierige Operation, ein Augeneingriff vorgenommen werden muss und ich weiß nicht, wie ich danach aus der Wäsche gucke, ob ich dann in der Lage wäre, nächste Woche spätestens die nächste Sendung zu produzieren. Also die 221 ist schon im Kasten, ist schon fertig, wird die nächsten Tage auf den Server geladen. Aber Sie sehen sie natürlich erst dann, wenn sie wirklich dran ist. Das war's für heute. Ich bitte darum, ab und zu nochmal in den Shop zu schauen und bitte daran zu denken, dass es keine bezahlten Beiträge in CC2TV gibt und dass alle Produkte, die vorgestellt werden, gekauft worden sind aus den Spendengeldern, die wir haben und aus dem Anteil aus dem Shopverkauf. Der ist natürlich nicht riesig, davon könnte keiner leben, der liegt weit unter dem Hartz-IV-Satz, aber das ist nun mal so, wir müssen mal überlegen, ob wir neue attraktive Produkte reinbekommen in den Shop, aber es ist so schwer, ich weiß auch nicht, was soll man den Leuten eigentlich noch verkaufen. Es soll ja ein bisschen Sinn machen, es soll ja nicht nur Blödsinn und Gimmick sein, um das Geld aus der Tasche zu ziehen, soll ja jeder noch was davon haben. Also, Kinders, drückt mir die Daumen, damit ich auch Donnerstag und so weiter noch einigermaßen gescheit aus der Wäsche gucken kann und dann hören wir uns wieder, sobald die Sache klar ist. Vielleicht schreibe ich auch was auf die Homepage, denn wer eine Quasselbüchse hat, der bekommt es ja erzählt, der muss noch nicht mal selbst dann lesen. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin und sage eine schöne Woche, spätestens bis Montag zur Folge 221 von CC2TV. Tu den Daumen nach oben, sage immer ein Bit und einen Durchblick übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.